Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Vor etwa 17 Jahren sind wir als Familie vom Niederrhein hierher ins Oberbergische gezogen, nach Wiedenest. Ich habe damals eine Ausbildung an der Biblisch-Theologischen Akademie hier in der Nachbarschaft begonnen und kam zum ersten Mal in diese Gemeinde, zum ersten Mal nach langer Zeit. Denn Jahre vorher hatte ich hier meinen Zivildienst absolviert, von daher dachte ich, die Gemeinde zu kennen. Ich kam hier hin, wir hatten zwei kleine Töchter, die sind inzwischen etwas größer, wie ihr wisst. Und wir kamen hierher und ich dachte, ich kenne die Gemeinde. Wir kamen aus einer kleinen Gemeinde am Niederrhein, etwa ein Zehntel so groß wie diese Gemeinde. Und dort war alles familiär, jeder kannte jeden. Und als wir hierher kamen, habe ich eigentlich erwartet, so wird es weitergehen. Gemeinde ist doch Familie. Und dann kam ich hierher und traf Leute, die ich von meinem Zivildienst her kannte, und habe gesagt, wie wäre es, wenn wir zusammen uns mal treffen, ein bisschen austauschen. Und ich merkte sehr schnell, viele waren total zu mit Beziehungen, mit Beschäftigungen. Und ich habe den Eindruck gehabt, irgendwie kannst du hier nicht so richtig landen. Das hat mich erstmal etwas vor den Kopf gestoßen, weil ich von meiner vorigen Gemeinde etwas völlig anderes gewohnt war. Die war ja viel kleiner, ist das so ganz natürlich entstanden. Glücklicherweise, oder ich will mal sagen, im wahrsten Sinne des Wortes, Gott sei Dank, gab es wenige Monate später eine Initiative, in der man sich anschließen konnte, wo neue Hauskreise gegründet worden sind. Und wir haben uns als Familie dort eingebracht. Wir hatten dann einen Hauskreis für mögliche Hauskreisleiter. Jeder durfte mal ausprobieren, diesen Hauskreis zu leiten. Und nach einigen Wochen haben wir uns dann aufgeteilt. Und wer wollte aus diesem Leiterhauskreis, hat dann einen eigenen Hauskreis gegründet. Das haben wir dann mitgemacht. Wir haben unser Haus geöffnet, wir haben einen Hauskreis gegründet. Und im Rückblick war das die Zeit, wo wir hier in der Gemeinde richtig gelandet sind. Wo wir sagen konnten, ja, Gemeinde ist Familie. Ich meine, mal ganz ehrlich, sonntags mit 200-300 Leuten im großen Saal zu sitzen, jeder guckt nach vorne, man singt zwar miteinander, man betet auch, man hört auf eine gemeinsame Botschaft, aber das ist ja noch nicht alles, was Gemeinschaft ausmacht. Zu Hause, in einer kleinen Gruppe, da ist das viel stärker möglich, Leben zu teilen. Und wir haben uns entschieden, in der Gottesdienstkoordination, gerade im Hinblick auf die aktuelle Situation, die Einschränkungen, vor die Corona uns stellt. Ihr seht selber die leeren Plätze zwischen euch, das müssen wir so machen. Es ist einfach nicht möglich, dass wir als Gesamtgemeinde hier so zusammenkommen. Und wir haben gedacht, es wäre doch toll, wenn sich neue Kleingruppen bilden würden, zumindest schon mal für die nächsten 4 Wochen, die sich zusammenschließen und die stärker Gemeinschaft erleben. Wer weiß, vielleicht kommt es nochmal zum Lockdown und in einer Kleingruppe kann man sich dann besser treffen und sei es auch nur per Videokonferenz als Gesamtgemeinde. Deswegen, falls ihr noch nicht eine Kleingruppe habt, mit der ihr diese 4 nächsten Wochen erlebt, möchte ich euch ermutigen, dass ihr euch noch Leute sucht, mit denen ihr gemeinsam diese 4 Wochen, diese nächsten 4 Sonntage erlebt. Wir werden diese Gottesdienste, das hat Mareike schon gesagt, so gestalten, dass man nach dem Gottesdienst direkt nach Hause gehen kann und sich dort als Kleingruppe treffen kann. Und das soll jetzt kein Ausstoßen, das soll auch kein Zwang sein, dass man eine Kleingruppe sucht. Wer das nicht will, das ist alles freiwillig. Also bitte fühlt euch da nicht gedrängt. Aber es ist eine großartige Chance, wie ich finde. Und vielleicht sagst du, okay, ich habe eigentlich Gemeinschaft genug. Dann mach's mit deiner Familie oder mit einem Freund, einer Freundin. Trefft euch gemeinsam und tauscht euch aus. Das muss auch nicht heute direkt nach dem Gottesdienst sein. Es ist gut, wenn es so ist. Aber wir zum Beispiel treffen uns heute Nachmittag mit unserer neu gefundenen Kleingruppe erstmal und haben gesagt, so direkt nach dem Gottesdienst ist das nicht möglich. Aber heute Nachmittag ist ein guter Zeitpunkt. Vielleicht trefft ihr euch auch erst am Mittwoch, Donnerstag oder was weiß ich. Aber nehmt diese Herausforderung an. Ich möchte mit euch gemeinsam ein paar Gedanken teilen, wie die ersten Christen Gemeinschaft gelebt haben. Das Motto von dieser Predigt ist: Miteinander unterwegs in Kleingruppen. Wir werden in den nächsten Sonntagen weiterhin das Motto Miteinander unterwegs haben, aber unterschiedliche Aspekte als Schwerpunkt haben. Heute miteinander unterwegs in Kleingruppen, nächsten Sonntag miteinander unterwegs im Glauben. Danach den Sonntag miteinander unterwegs im Gebet und Erntedank miteinander unterwegs im Danken. Das ist dann schon der 4. Oktober. Also das ein kleiner Überblick über die Themen, die vor uns liegen. Ich möchte mit euch gerne in die Apostelgeschichte gehen. Da ist nämlich eine Gemeinde entstanden, von jetzt auf gleich, durch Gottes Wirken, durch den Heiligen Geist an Pfingsten. Und wir lesen dort, wie die ersten Christen Gemeinschaft gelebt haben. Und ich glaube, dass wir uns einiges davon abgucken können und dass es gut ist, wenn wir uns einiges davon abgucken. Nicht alles eins zu eins, aber wir können einige Impulse davon aufnehmen. Apostelgeschichte 2, Vers 42, da heißt es: Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. 4 kurze Begriffe: die Lehre der Apostel, die Gemeinschaft, das Brotbrechen und das Gebet. Ich habe gerade schon gesagt, in den nächsten Sonntagen, in den nächsten 2 Sonntagen wird es eigentlich um Gebet gehen. Einmal um den Glauben, einmal speziell ums Gebet. Deswegen werde ich den Punkt Gebet heute nur anreißen und mich auf die anderen 3 Punkte, auf die anderen 3 Aspekte konzentrieren. Einmal die Lehre der Apostel, dann die Gemeinschaft und das Abendmahl. Lehre der Apostel, was bedeutet das? In Matthäus 28, Vers 20 fordert Jesus seine Jünger auf, dass sie das weitergeben, was Jesus sie gelehrt hat. Lehrt sie, also sie sollen Menschen für Jesus gewinnen, und dann sagt er: Lehrt sie, halten alles, was ich euch befohlen habe. Das heißt, wenn die Jünger gehorsam waren, die Apostel, dann haben sie das gelehrt, was Jesus selbst gelehrt hat. Die Lehre der Apostel ist im Kern die Lehre von Jesus Christus. Die Lehre der Apostel ist im Neuen Testament festgehalten. Als die ersten Christen vor der Entscheidung standen, welche Bücher gehören denn nun wirklich verbindlich zum Neuen Testament und welche nicht, da war es ganz wichtig, dass ein Apostel das, was in dem fraglichen Buch gestanden hat, beglaubigen konnte. Dass das durch die Lehre der Apostel abgedeckt war. Das heißt, die Lehre der Apostel ist letztlich festgehalten schriftlich im Neuen Testament. Wir können sie heute nachlesen. Paulus schreibt in 2. Timotheus 3, Vers 16: Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei, für jedes gute Werk ausgerüstet. Paulus hatte nur das Alte Testament. Das Neue Testament war noch gar nicht fertig geschrieben. Von daher sagt Paulus hier, das Alte Testament ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei, für jedes gute Werk ausgerüstet. Zu Recht haben schon die ersten Christen das auch für das Neue Testament angenommen, denn Jesus beglaubigt auch das Neue Testament und er gibt den Jüngern Vollmacht, in seinem Namen zu lehren. Von daher können wir zu Recht diese Aussage nicht nur auf das Alte Testament, sondern auch auf das Neue Testament beziehen. Der allmächtige Gott, er redet durch die Bibel. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Und hier wird gesagt, es ist nützlich, dass wir die Bibel lesen. Deswegen ist es ein wichtiger Bestandteil unseres Lebens als Christen und auch eine gute Sache, wenn man das in Kleingruppen tut, die Bibel zu lesen. Nützlich zur Lehre. Wir können etwas lernen. Und Lernen hat in der Bibel nie nur den theoretischen Charakter, sondern es ist immer gemeint, dass wir etwas fürs Leben lernen, dass wir etwas lernen, was wir auch leben. Jesus hat ganz viel vorgelebt und andere haben an diesem Vorleben gelernt. Sie ist nützlich zur Überführung. Wenn wir falsch denken, wenn wir falsch handeln, dann überführt die Bibel uns. Gott zeigt uns seinen Willen, er zeigt, wo wir neben diesem Willen leben und er lädt uns immer wieder neu ein, in seinen Willen, in den Bereich seines Willens zu kommen. Das ist auch mit Zurechtweisung gemeint. Unterweisung in der Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist ein Leben, das Gott entspricht, damit der Mensch Gottes richtig sei oder andere Bibelübersetzungen schreiben, vollkommen sei, für jedes gute Werk ausgerüstet. Das ist der Grund, warum wir die Bibel für wichtig halten, warum wir Gottes Wort lesen, warum wir Gott durch die Bibel in unser Leben hineinsprechen lassen wollen. Also der erste Punkt, Lehre der Apostel, wir lesen die Bibel. Wir lesen die Bibel. Und die Frage ist, wie macht man das als Kleingruppe? Ich habe viele Hauskreise und Kleingruppen erlebt. Der klassische Ansatz ist, einer bereitet sich vor, wälzt eine Woche lang Bibelkommentare und Lexika und präsentiert sein Wissen am Abend des Hauskreises. Alle anderen staunen ihn an und sagen, boah, was der alles weiß. Ich muss sagen, ich fühle mich selber oder habe mich selber in dieser Rolle total wohlgefühlt, weil es ist ja schön, Anerkennung zu bekommen. Aber ich habe auch irgendwann erkannt, es ist gefährlich, weil ich binde letztlich Leute an mich und wir binden uns nicht selber an das Buch der Bibel, an das Wort Gottes. Es ist viel besser, wenn wir lernen, eigenständig in der Bibel zu lesen. Wenn jeder mitredet, wenn wir als Kleingruppe erleben, wie Gottes Geist jeden von uns gebraucht, um einen Aspekt zum Verständnis des Bibeltextes und auch zum Umsetzen des Bibeltextes zu sagen. Jakobus schreibt in Jakobus 1, Vers 22, seid aber Täter des Worts und nicht Hörer allein. Ich glaube, viele Hauskreisabende, die ich gestaltet habe, viele Hauskreisabende, die ich erlebt habe, da ging es eigentlich in erster Linie um das Hören. Man hat Dinge gehört, man hat gestaunt über die Weisheiten, die man da gehört hat und hat gedacht, das war ja mal wieder ein guter Abend, ist nach Hause gegangen und am nächsten Morgen war schon wieder alles vergessen. Es war nicht immer so, aber oft. Jakobus sagt, seid nicht Hörer, seid Täter des Wortes und nicht Hörer allein. Die Frage ist, wie kann das passieren? Also die eine Richtung, das kann ja auch dadurch passieren, dass einer sich vorbereitet und präsentiert. Es gibt gute Hilfen, es gibt das Hauskreismagazin. Wer Interesse hat, kann den Thomas Schröder fragen, der abonniert das und reicht das auch in den Hauskreisen rum. Es gibt eine Hauskreisbibel, eine Bibel, wo neben jedem Bibeltext Fragen sind, die man als Hauskreis sich stellen kann und bearbeiten kann, wo man über den Text ins Gespräch kommt. Und darum geht es letztlich, dass wir als Kleingruppe beim Bibellesen über den Bibeltext ins Gespräch kommen. Ralf Heppner lebt schon seit längerer Zeit in einer Kleingruppe oder hat in mehreren Kleingruppen erlebt, wie es auch anders gehen kann. Und er erzählt uns in einem kurzen Videoclip, wie sie es als Kleingruppe praktizieren.
Hi, ich bin Ralf und ich darf euch mitnehmen und meine Erfahrungen teilen, die wir die letzten Jahre einfach gemacht haben mit Kleingruppen. Und wir haben einen Leitfaden angewendet und den möchte ich euch gleich verraten. Zuallererst ist es mir wichtig, dass ihr wirklich keine Scheu davor habt, einfach eine Kleingruppe zu leiten. Und weil wirklich mit diesem Leitfaden kann wirklich jeder diese Kleingruppe leiten. Und diesen Leitfaden will ich euch einfach mitgeben. Als allererstes lesen wir gemeinsam den Bibeltext. Und da haben wir einfach drei Fragen. Die erste Frage ist, was erfahren wir in diesem Bibeltext über Gott? Die zweite Frage ist, was erfahren wir in dem Bibeltext über den Menschen? Und die dritte Frage, was erfahren wir in dem Bibeltext oder was nimmst du persönlich aus dem Bibeltext mit? Dass wir uns über diese drei Fragen wirklich austauschen intensiv und es ist wirklich leicht, mit diesen Fragen diese Kleingruppe zu leiten und das Gute daran ist, dass jeder wirklich was Persönliches mitnehmen kann und dass wir auch nachhinein uns wirklich persönlich darüber austauschen können, was wir schon auch erfahren haben. Und ich will euch Mut machen und dass wir einfach an diese drei einfachen Fragen eine gemeinsam coole Zeit haben. Und ich wünsche euch einfach, dass ihr euch traut und das einfach in eure kleinen Gruppe mit einbringen könnt.
Eigentlich total simpel. Und das ist mein Plädoyer heute. Keep it simple. Wisst ihr, was zwei Vorteile sind von dieser Methode? Einer spart sich eine ganze Woche lang Wälzen in Bibelkommentaren und Lexika, denn eigentlich kommt man unvorbereitet zu diesem Abend. Natürlich muss man vorher schon mal geguckt haben, welchen Text nehmen wir denn, aber das ist auch alles. Und dann geht man drei Fragen entlang. Die erste Frage, was lernen wir über Gott? Die zweite Frage, was lernen wir über Menschen? Und die dritte Frage, was nimmst du mit? Sprich, gibt es irgendein ausdrückliches Gebot in diesem Text, was mich persönlich herausfordert? Gibt es eine Verheißung, die mich persönlich ermutigt, die ich in meinem Leben jetzt ganz konkret anwenden kann? Gibt es ein Beispiel, das ich nachahmen sollte in meinem Leben? Oder ein Beispiel, was mich abschreckt, wo ich auf keinen Fall das nachahmen sollte? Also es geht letztlich darum, nicht nur, dass man sich Arbeit spart, sondern dass diese Art des Bibellesens in die Praxis führt und dazu führt, dass wir Gottes Wort in unserem Alltag anwenden. Man nennt das Entdecker-Bibelstudium, so wurde das genannt von dem, der das Ganze entwickelt hat. Gerade um Menschen, die neu im Glauben sind, zu fördern, möglichst schnell selber mit der Bibel sich zu beschäftigen und die Bibel in ihrem Alltag anzuwenden. Ich werde ganz am Ende des Gottesdienstes nochmal diese drei Fragen, die werden nochmal auf dem Beamer erscheinen. Und ihr werdet auch Zettel mitnehmen können oder wenn ihr im Livestream zuguckt, runterladen können über unsere Homepage, wo das nochmal ein bisschen genauer erklärt ist und das Leitfaden mitgenommen ist. Wir lesen die Bibel, keep it simple und achtet darauf, wenn ihr die Bibel als Kleingruppe lest, dass es in die Praxis führt, dass es nicht darum geht, theoretisches Wissen aufzuhäufen, was gar nicht in die Praxis führt. Das erste war, wir lesen die Bibel, das zweite, wir leben Gemeinschaft. Das wird ja auch gesagt in diesem Apostelgeschichte 2, Vers 42. Sie blieben beständig nicht nur in der Lehre der Apostel, sondern auch in der Gemeinschaft. Und in Apostelgeschichte 2, Vers 44 bis 47 wird berichtet, wie diese Gemeinschaft gestaltet worden ist. Da heißt es, alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem einer es nötig hatte. Jetzt kriegen manche ein bisschen Panik, weil sie denken, oh Mann, machen wir das jetzt auch? Könnt ihr machen, aber ist nicht unbedingt das, was von diesem Text her vorgeschrieben wird. Ich möchte ganz kurz erklären, was der Hintergrund war. Das Pfingstfest in Jerusalem hatte stattgefunden und das ist nicht erst mit dem Kommen des Heiligen Geistes entstanden, sondern es war ein Erntefest, das in Israel gefeiert wurde und jeder, der in der Lage war, jeder männliche Jude zumindest, der in der Lage war und einigermaßen erreichbar war, hatte die Pflicht, zu diesem Fest nach Jerusalem zu pilgern. Deswegen waren an Pfingsten viel mehr Leute in dieser Stadt Jerusalem als sonst, Leute, die zu Gast waren. Und dann passierte etwas, die Jünger waren beieinander, sie beteten gemeinsam und der Heilige Geist kommt auf die Jünger. Und durch das Wirken des Heiligen Geistes steht Petrus auf, der kurz vorher Jesus noch verleugnet hatte. Er hält eine vollmächtige Predigt, eine mutige Predigt, in der er den jüdischen Zuhörern deutlich macht, ihr habt einen Fehler begangen, ihr habt eigentlich den Falschen gekreuzigt. Der, den ihr gekreuzigt habt, war Gottes Sohn und Gott hat ihn zum Richter und zum Retter gesetzt. Und plötzlich merken die Zuhörer, sie haben einen riesen Fehler begangen. Und sie bereuen diesen Fehler, sie lassen sich taufen als Zeichen dafür, dass sie ein Leben mit Jesus Christus beginnen wollen. Und das Erstaunliche passiert, man kann es kaum glauben, 3000 Leute wurden an diesem Tag getauft. Und die sind nicht nach dem Pilgerfest mal eben direkt wieder nach Hause gegangen, sondern die waren jetzt in Jerusalem. Die haben da den Himmel auf Erden erlebt und die waren jetzt da. Ich weiß auch nicht, ob die auf irgendein Bankkonto zugreifen konnten oder so. Üblicherweise war es ja so, dass jeder zu Hause sein Feld hatte, das er bestellte oder sein Tier hatte, das er sich hielt, um den Lebensunterhalt zu haben. Und die hatten jetzt ein Riesenproblem. Plötzlich waren die Gäste Dauergäste und sie mussten irgendwie gucken, wie kommen wir jetzt damit klar? Und das hier ist die Reaktion darauf, sie verkauften ihre Güter und Habe, später in der Apostelgeschichte wird berichtet, dass Leute ihre Felder verkauften, um das Geld zu nutzen, damit jeder, der dort war, von diesen neuen Gläubigen auch versorgt wurde. Das war eine Notlösung. Und ich glaube, dass dieser Text uns nicht herausfordert, es genauso zu tun. Dass wir jetzt sagen, jeder, der zu unserer Gemeinde gehört, muss alles verkaufen, was er hat. Wir tun alles in einen Topf und wir leben jetzt in einer großen Gütergemeinschaft. Das ist im Laufe der Kirchengeschichte immer wieder passiert, dass solche Bewegungen entstanden sind. Ich denke, das geht zu weit, denn hier war eine ganz konkrete Situation. Und wenn so eine konkrete Situation wieder käme, wäre es sicherlich dran, in diese Richtung zu denken. Aber ich glaube, was hier deutlich wird, Gemeinschaft bedeutet, dass wir Verantwortung füreinander übernehmen. Und wenn jemand aus unserer Gemeinde, außerhalb von unserer Gemeinde, in unserem Freundeskreis, wenn jemand Not leidet, dann ist jeder von uns gefordert, zu überlegen, was kann ich für diese Person tun? Könnte ich etwas von meinem Geld, von meinem Materiellen abgeben? Könnte ich ein Zimmer zur Verfügung stellen? Wie auch immer. Das ist sehr wohl das, was hier dieses Beispiel der ersten Christen aus meiner Sicht von uns fordert. Sie haben Gütergemeinschaft gelebt. Sie waren füreinander da. Und an dem Punkt sind wir gefordert, füreinander da sein. Das ist echte Gemeinschaft. Das ist Gemeinschaft, die trägt. Das nächste, was gesagt wird, sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott. Schönes Lutherdeutsch, ne? Lautere Herzen. Ich weiß gar nicht, wie laut die vorher waren. Nein, es ist ja ein anderes Wort. Es heißt ja eigentlich mit gutem Herzen oder wohlwollend. Und sie lobten Gott. Das heißt, sie kannten zwei Formen der Gemeinschaft. Die große Gemeinschaft. Wir haben jetzt hier in Wiedenest keinen Tempel. Wir haben ein Gemeindehaus, wo wir uns zu normalen Zeiten auch als Gesamtgemeinde treffen können und treffen. Machen wir auch nicht täglich, so wie die ersten Christen. Die haben es übrigens auch nicht immer täglich gemacht. Nachher ist dann von wöchentlich die Rede, dass die Christen zusammenkamen. Also es hat auch da eine Bewegung gegeben. Aber sie kannten diese große Gemeinschaft im Tempel, dieses große Beieinandersein. Aber sie kannten ebenso auch die kleine Gemeinschaft zu Hause. Und das war ja auch gar nicht anders möglich. Wie sollst du Abendmahl feiern mit 3000 Leuten? Nachher kam ja immer mehr dazu. Das wird ein bisschen schwierig. Das heißt, die haben sich zu Hause getroffen, in den Häusern, haben dort Tischgemeinschaft gehabt. Also sie hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen. Sie hatten Freude dabei. Es war nicht so eine bittere oder so, oh nee, jetzt sind die noch immer hier, können die nicht langsam mal abreisen? Sondern die waren freudig dabei. Die haben sich gegenseitig angenommen. Sie haben Gemeinschaft gelebt. Sie haben Tischgemeinschaft gelebt. Und sie brachen das Brot. Brot brechen, das war damals die übliche Form, das Brot auszuteilen. Das hat normalerweise der Hausherr gemacht. Also ganz übliche Form zu essen. Ja, vielleicht hätten wir heute geschrieben, die Hausfrau hat die Suppenkelle genommen und Suppe ausgeschüttet, wenn wir sagen wollten, dass die Leute miteinander gegessen haben. Aber hier wird noch mehr gesagt. Jesus hat auch das Brot gebrochen und er hat diesem Brotbrechen eine besondere Bedeutung gegeben für seine Nachfolger. Er hat das Brot auseinandergebrochen und gesagt, dies ist mein Leib, der für euch ist. Und dann hat er das Abendmahl eingesetzt. Ich komme gleich noch darauf zu sprechen. Und hier wird dieses Brotbrechen von den Mahlzeiten unterschieden. Deswegen ist hier gemeint, dass sie das Abendmahl miteinander gefeiert haben. Sie haben das Abendmahl gefeiert, sie haben Mahlzeiten miteinander zu sich genommen und sie haben einfach täglich zusammengelebt und haben das Leben geteilt. Sie waren füreinander da. Und dann wird gesagt, und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Da ist nicht die Rede davon, dass die Christen sich bemüht haben, andere Christen zu erreichen. Sondern allein diese Gemeinschaft war so attraktiv, dass Menschen durch Gottes Wirken dazu getan wurden, dass Menschen sich dem anschlossen, das wird auch später immer wieder in der Apostelgeschichte berichtet, dass es Leute gab, die gesehen haben, irgendwas ist da anders. Das ist so eine attraktive Gemeinschaft, da will ich dazugehören, was ist das? Sie fanden Wohlwollen beim ganzen Volk und der Herr fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet werden. Das wünsche ich mir für unsere Gemeinde, dass unsere Gemeinschaft so ist, dass andere Menschen Appetit bekommen und sagen, ja, da will ich zugehören. Und dass Gott es wirkt durch seine Gnade, dass Menschen, ich sage es jetzt mal in diesem alten Wort, hinzugetan werden. Wir lesen die Bibel, wir leben Gemeinschaft und wir feiern das Abendmahl. Das ist der dritte Punkt, auf den ich kurz eingehen möchte. Wir feiern das Abendmahl. In 1. Korinther 11, Vers 23 bis 25 wird berichtet, da schreibt Paulus über das Abendmahl, der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach es und sprach, das ist mein Leib für euch, das tut zu meinem Gedächtnis. Das heißt, vergegenwärtigt euch, was ich für euch getan habe. Das ist ein Sinnbild für mein Leib. Mein Leib, der getötet wurde, mein Leib, der auseinandergerissen wurde. Ich habe das für euch getan, es ist für euch. Tut das, um euch das zu vergegenwärtigen. Und dann geht es weiter, desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Also auch das Blut, in diesem Blut ein besonderes Bundeszeichen, so wie bei uns in unserer Kultur der Ehering, den Ehebund symbolisiert, so war das im Alten Testament, viel krasser, viel anschaulicher, das Blut, das heißt, das sollte symbolisieren, wenn einer der beiden Bundespartner den Bund bricht, dann ist er des Todes würdig. Dann muss sein Blut fließen. Und man hat Opfertiere stattdessen dann geopfert. Aber das Sinnbild stand dafür, dass man sein Leben verpfändet hat dafür, dass man diesen Bund hält. Jesus hat alles getan. Er hat uns gerettet. Und diese Rettung ist die Grundlage unserer Gemeinschaft. Ein Kapitel früher, in 1. Korinther 10, Vers 17 heißt es, denn ein Brot ist's, so sind wir die vielen ein Leib, weil wir alle an dem einen Brot teilhaben. Das ist doch ein schönes Sinnbild. Jeder nimmt von diesem einen Brot, das vorher ein Ganzes war, und macht dadurch deutlich, ja, ich gehöre dazu. Und ich gebe es dem anderen weiter und spreche ihm zu, ja, du gehörst dazu, wir gehören zusammen, wir sind ein Leib. Und wir gehören zusammen. Jesus hat uns eins gemacht. Das ist die Basis wahrer Gemeinschaft. Übrigens war das eine Grunderkenntnis, aus der unsere Gemeindebewegung hervorgegangen ist. Die Gemeindebewegung der Brüdergemeinden in England entstanden. Man hat erkannt, wir brauchen keinen ordinierten Pfarrer, wir brauchen keine ordinierte Person, wir brauchen keinen Spezialisten, um diese Gemeinschaft, die Jesus gestiftet hat, zu leben. Es reicht, wenn ganz einfache Menschen zusammenkommen in einem privaten Haus, damals beim Zahnarzt Anthony Norris Groves in Bristol. Wenn sie zusammenkommen, es war glaube ich Exeter sogar, und dort das Abendmahl feiern. Jeder ist dem anderen auf Augenhöhe begegnet. So wie Jesus sagt, einer ist euer Meister, ihr aber seid untereinander Brüder und Schwestern. Begegnung auf Augenhöhe. Das, was Jesus getan hat, das ist die Grundlage echter Gemeinschaft. Wenn wir das Abendmahl in kleinen Gruppen feiern, dann ist das kein Ersatz für das Abendmahl hier in der Gemeinde. Es ist eine Ergänzung. Und ich möchte euch heute herausfordern, dass ihr in der Kleingruppe, in die ihr euch trefft oder in eurer Familie oder mit einem Freund, einer Freundin dieses Abendmahl feiert. Es ist ein Gemeinschaftsmahl. Jesus hat uns eins gemacht, durch das, was er für uns getan hat. Wie kann das konkret werden? Ich möchte wieder den Appell bringen, keep it simple. Wenn ihr heute Nachmittag oder wann auch immer zusammenkommt, dann bereitet einfach ein paar Brotstücke vor, die vorher schon hygienisch natürlich geschnitten sind. Bereitet genügend Gläser vor oder auch kleine Gläschen mit Traubensaft oder Wein. Lest einen der Berichte im Neuen Testament vom Abendmahl oder einen der Texte, die ich gerade vorgelesen habe. Und wenn ihr das Brot dann austeilt, dankt dafür, aber dankt auch füreinander, denn dieses Brot symbolisiert, dass ihr zusammengehört, dass wir zusammengehören. Wenn ihr den Wein oder den Traubensaft austeilt, dann dankt Jesus dafür. Und dann betet füreinander. Und erlebt diese Gemeinschaft. Ich möchte zusammenfassen. Wir lesen die Bibel. Keep it simple. Ihr habt die drei Fragen gleich nochmal hier auf dem Screen. Wir leben Gemeinschaft. Auch da der Appell, keep it simple. Ihr müsst nicht einen Frühjahrsputz jedes Mal machen, bevor die Gruppe zu euch nach Hause kommt. Wenn ihr spontan zu den anderen nach Hause gehen würdet, hätten die auch keinen Frühjahrsputz gemacht. Ich möchte euch einfach ein paar Ideen weitergeben. Esst miteinander. Und als Hausfrauen denke ich, oh nein, jetzt muss ich auch noch kochen. Keep it simple. Wie wäre es denn mit einem Picknick? Bei dem Wetter kann man das sogar draußen machen. Wie wäre es denn mit einem Wohnzimmerpicknick? Jeder bringt sein Essen mit, ihr esst gemeinsam und jeder nimmt auch seinen Müll und sein dreckiges Geschirr wieder mit. Dann habt ihr kaum was damit zu tun, es sei denn, es gibt sehr ölige und fettige Dinge, die dann im Sofa schmieren. Aber das ist ein anderes Ding. Keep it simple. Erkundigt euch, wie es dem anderen geht. Gebt den anderen das Recht, in euer Leben hineinzusprechen. Wie geht's dir denn? Plant Gemeinschaftsaktionen, gemeinsamen Ausflug, gemeinsamen Spaziergang, wie auch immer. Bietet dem anderen Hilfe an, wenn er umziehen will oder was weiß ich. Betet gemeinsam, lobt Jesus, dankt Jesus, betet füreinander in Notlagen. Keep it simple. Wir leben Gemeinschaft und wir feiern das Abendmahl, das habe ich gerade erklärt. Wie das gehen kann. Ganz einfach, ganz schlicht. Aber das ist die Möglichkeit, wie wir Gemeinschaft feiern können. Und es geht nicht darum, wenn wir Kleingruppen haben, dass wir die anderen beeindrucken, wie toll wir die Kleingruppe machen, wie toll wir aufgeräumt haben, wie toll wir alles vorbereitet haben. Vergesst es. Es geht darum, dass wir authentische Gemeinschaft leben. Und da kann schon mal ein bisschen drunter und drüber gehen, da kann es mal ein bisschen unordentlich sein. Es geht darum, dass wir einander begegnen und lasst die anderen Dinge nicht dazwischen stehen. Zum Schluss noch einmal die Herausforderung, trefft euch als Kleingruppe, als Familie oder trefft euch mit einem Freund, lernt euch gegenseitig kennen, falls ihr neu zusammengefunden habt, wenn ihr euch als Familie trefft, natürlich nicht, dann könnt ihr anders einsteigen, aber dann lest den Abschnitt, den Zusammenhang von dem, worüber ich gerade gepredigt habe, das ist Apostelgeschichte 2, Vers 37 bis 47, und tauscht euch anhand dieser drei Fragen darüber aus. Was lernen wir über Gott? Was lernen wir über den Menschen? Und gibt es ein Gebot, ein Beispiel oder ein Versprechen, das wir im Alltag ganz konkret anwenden können? Und feiert das Abendmahl. Ihr, die ihr hier im Saal seid, ihr könnt gleich beim Rausgehen so einen Zettel mitnehmen. Da stehen die Dinge nochmal etwas detaillierter drauf. Manche brauchen da ein bisschen mehr Butter bei den Fische. Da stehen noch mehr Stichworte, da stehen auch die Bibelstellen, die ihr nehmen könntet fürs Abendmahl mit drauf. Nehmt euch so einen Zettel gerne am Ausgang mit. Ihr, die hier zuguckt, ihr könnt auf unsere Seite gehen, efgwiedenes.de. Da gibt es das Logo von dieser Predigtreihe und da steht auch, wo man die Informationen runterladen kann. Da ist ein Link oder auch in der Videobeschreibung von diesem Video ist ein Link, wie ihr an die PDF kommt, wo diese Informationen drinstehen, wenn ihr noch mehr wissen möchtet. Aber noch einmal der Appell, keep it simple. Wir lesen die Bibel, wir leben Gemeinschaft, wir feiern das Abendmahl. Ich wünsche euch Gottes Segen und viel Freude beim Miteinander unterwegs sein in Kleingruppen. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.